Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wolf on Tour Podcast. Ich habe meinen lieben Freund Jörg wieder da. Und heute wollen wir mal über ein bisschen spezifischeres Thema sprechen. Ein Thema, was mich selbst immer wieder sehr bewegt, weil selber 4 Kinder. Und ich kriege es im Bekanntenkreis ganz, ganz oft mit, was für ein Riesenthema das ist mit den Kindern und Essen. Ich beschreibe mal ganz kurz ein bisschen, was ich damit meine. Und dann kommen wir bestimmt in ganz, ganz viele Bereiche rein. Aber ich habe zum Beispiel sehr, sehr gute Freunde, wo der eine Sohn sehr schlank ist und der andere Sohn so ein bisschen dicker wird. Und wo man halt auch merkt, dass der andere Sohn so halt einfach extrem isst. Ne? Also mach dir ein Beispiel, wir waren im Europapark unterwegs und dann waren wir abends da im Restaurant Buffet essen. Und dann ist er wirklich zum Buffet gestürmt und richtig draufgeladen und viel und so halt dieses Maßlose, was ich auch von mir selber kenne. Und wie gehst du damit jetzt um? Ne? Also du nimmst das jetzt wahr als Eltern und ich für meinen Teil denke dann immer, wenn du das zu früh thematisierst und irgendwie dem ganzen Thema so einen Platz gibst und dann schon anfängst irgendwie mit irgendwelchen Verboten, Verzicht und was weiß ich, aus meinem Gefühl und Verständnis der Anfang von der Essstörung, ne? Und auf der anderen Seite kannst du es als Eltern ja, wenn es dann gewisse Ausmaße annimmt, irgendwie auch nicht einfach laufen lassen, gefühlt. Und da würde ich ganz gerne heute mal mit dir drüber sprechen, wie du so das siehst, was Strategien sein könnten, wie kann ich es beeinflussen, ohne dem Thema einen riesen Raum zu geben und, da würde ich gerne mal mit dir heute ein bisschen reinschauen.
Also erstens mal herzlichen Dank, darf ich wieder hier sein. Das ist eines der, glaube ich, wichtigsten Themen überhaupt. Und ich glaube, so ganz alles beantworten kann man nicht. Vor allem bei Kindern ist es halt wirklich so, also wie, die Frage ist halt immer, du hast jetzt ein Beispiel, ein konkretes Beispiel gehabt. Wie alt war der Junge da?
9.
Ja, also das heißt, dort ist es wirklich so, man sollte relativ früh schon mit dem Thema Ernährung natürlich auch beginnen, auch zu Hause. Vielleicht mal zusammen kochen, vielleicht mal, was ist gut, was ist gesund, darf auch mal etwas sein, was nicht so gesund ist, wie viel Sport wird gemacht. Aber etwas, was wichtig ist, und jetzt gerade kommen wir zu diesem Punkt, wenn plötzlich jemand deutlich mehr zunimmt, dann hat das immer auch Ursachen, die man nicht klein reden soll oder denken soll. Das meistens ist ein hoher Stress da. Mhm. Stress, ein emotionaler Stress, die sich vielleicht manifestiert dann in Kompensationsverhalten mehr Essen. Das Essen ist nur ein Symptom von dem, dass es dem Jungen vielleicht nicht gut geht. Oder dass er vielleicht einen höheren Bedarf hat, es aber dann eben wieder zu gewissen Zeiten einfach dann umsetzt. Er sollte Zwischenmahlzeiten nehmen. Man gibt den Kindern dann keine Zwischenmahlzeiten, weil sie sollen ja abnehmen. Und dann wird aber pro Mal dann die Portionsgröße größer. Und das ist etwas, was sehr schwierig ist. Ich habe auch in der Diagnostik immer wieder Kinder bei mir. Und dort sehen wir, dass meistens die Ursache ist, dass zu wenig gegessen wird und eben nicht in dem Sinne zu viel. Und jetzt widerspricht das dem, was du gesagt hast. Eigentlich eben nicht, weil wenn ich mehr esse, dann werden die Portionsgrößen normalerweise eben kleiner. Und ich glaube, dort ist ganz eine wichtige Geschichte. Kinder haben noch nicht so eine große Muskulatur. Das heißt, die Speicherfähigkeit von Nährstoffen ist nicht die gleiche. Aber der Bedarf ist hoch. Googelst doch mal Bedarf, 12-jähriges Mädchen, 10-jähriges Mädchen ist schon bei 2200 Kilokalorien.
Mhm. Wegen Wachstum und Co. auch.
Richtig, dann. Das ist mehr als die meisten Frauen. Mhm. Essen. Und wenn du dann natürlich ein 10-jähriges Mädchen hast, das mehr essen soll als du selbst, als Mama, dann hast du manchmal gar nicht das Gefühl. Und wenn du dann eben nicht die Nährstoffe über den Tag verteilst, auch mal mit kleinen Zwischenmahlzeiten, vor allem wenn dann noch eine Bewegung da ist, dann sind es dann schnell mal 2800, 3000 Kalorien. Und dann ist man eher mal zu tief. Und wenn wir zu tief sind, beginnt der Körper wirklich schneller zu speichern, insbesondere im Bindegewebe. Und das ist für mich der Punkt, an dem wir ansetzen sollen. Das heißt, auf der einen Seite natürlich thematisieren, aber das ist in der Kindheit generell etwas, was Eltern mit ihren Kindern mal kochen, was ist gesund, was nicht. theoretisch sollte das schon in Kindergärten sein oder doch in der Schule, wobei dann sind die Lehrerinnen und Lehrer nochmals mehr gefordert. Und das ist momentan, glaube ich, eh ein Thema, dass sie einen Haufen, im Minimum in der Schweiz, einen Haufen an Fachwissen vermitteln sollen. Und jetzt kommt Ernährung auch noch dazu. Das ist dann schwierig. Das heißt, das würde ich dann schon den Eltern geben. Und dann haben wir wieder das nächste Thema, nämlich einen sozioökonomischen Hintergrund. Menschen, die halt eben vielleicht mal nicht die Möglichkeiten haben, beide Eltern arbeiten, dann wird sowieso, dann ist meistens das Kind hat oftmals verloren aufgrund der Möglichkeit. Aber wenn wir jetzt das zusammenfassen, die Struktur ganz wichtig, Zwischenmahlzeiten auf jeden Fall, Gesundes von Ungesunden, einfach mal lehren. Und oftmals Eltern unterschätzen ihre Möglichkeiten, ein gutes Vorbild zu sein. Das heißt, gutes Vorbild sein, gemeinsam etwas tun und wenn ein Kind mehr Essen braucht, hinterfragen, wird regelmäßig gegessen und gibt es hier ein emotionales Thema? Wird es vielleicht mal gehänselt, gemobbt in der Schule? Ist es vielleicht in sich momentan sehr unglücklich? Und das dann besprechen. Nicht, du isst zu viel, weil das ist dann zusätzlicher Druck und weil nochmals, das ist ganz wichtig, Übergewicht ist nicht einfach, weil die Drüsen so sind oder weil irgendetwas ist. Natürlich kann auch ein endokrinologisches Problem da sein. Es hilft sicher auch, das beim Arzt abzuklären, aber wenn es dann ein bisschen ein Arzt ist, der über seine Kompetenzen hinausgeht, dann sagt er, er muss abnehmen. Und dann ist schon wieder eine Aussage, die da sie sehr schwierig ist. Also ich glaube, das ist ein sehr, sehr feinfühliges Unterfangen, diesem Kind dann eben auch darzulegen, es muss eine andere Struktur haben und vielleicht eine andere Lebensmittelauswahl. Aber da haben wir natürlich auch wieder die Möglichkeiten, darauf einzuwirken.
Ich würde einmal ganz kurz, weil es sind ja bestimmt jetzt auch Zuhörerinnen da oder Zuhörer, die irgendwie auf den Titel aufgesprungen sind, vielleicht von uns noch nie was gehört haben, vielleicht auch von dir nie was gehört haben, dass wir vielleicht einmal kurz beschreiben, was du mit Struktur meinst.
Eine Essstruktur heißt, wir haben verschiedene mögliche Strukturen aufgebaut und haben analysiert, wie geht es dem Mensch in seiner Komplexität als Körper und Psyche am besten. Und wir haben gesehen, dass wenn wir klassisch, was haben unsere Urgroßeltern schon gewusst, Kaiser, König, Bettler essen, dann geht es uns am besten. Wenn wir in den Tag starten, Energie geben. Das beginnt mit der sogenannten Neuroplastizität bei Kindern. Das heißt, die Fähigkeit zu lernen, die Fähigkeit, Kurzzeitgedächtnis zu verbessern und so weiter. Das alles unterliegt dem Nährstoffverfügung am Morgen früh. Schicke ich mein Kind in die Schule und gebe ihm nichts, kann es weniger gut lernen, dann habe ich eine Mitschuld. Also diese Struktur aufbauen, dann Zwischenmahlzeiten. Wenn es nämlich Zwischenmahlzeiten ist, im Wachstum kann es besser regenerieren, kann es besser generieren. Und dann kommt es mit weniger Heißhunger nach Hause. Das heißt, es entsteht kein Stress. Und am Nachmittag gleich nochmals, darf doch ein Pausenbrot essen. Wenn es denn ein Pausenbrot ist und es ist lecker und vielleicht auch zusammen gemacht oder was möchtest du denn eigentlich, dann wird es eben weniger zu Süßen greifen. Weil dann ist der Stress, die Unterzuckerung nicht da und es bekommt was. Und dann am Abend gibt es dann auch keinen Frontalangriff auf den Kühlschrank. Das gibt es ja auch schon bei Kindern. Das heißt, diese Struktur über den Tag, dass ich am Abend nicht die größte Mahlzeit nehme, weil wenn ich mein Kind auch am Abend am meisten isst, es schläft einfach schlechter. Und der Schlaf ist so wichtig, gerade bei Kindern. Das heißt, Frühstück, zwei Zwischenmahlzeiten, also die Hauptmahlzeiten, zwei Zwischenmahlzeiten in der Art und Weise, wie das ein Kind mag, so unverarbeitet wie möglich. Und wir haben Weltfrieden in der Ernährung. Wenn wir das schaffen, diese Struktur aufzubauen und dem Kind das auf seinen Lebensweg mitzugehen und das als unantastbar vorauszusetzen, du schaust auf dich selbst und wenn es dir gut geht, dann wirst du den anderen Menschen auch helfen. Das ist leider aber nicht so ganz einfach.
Also nochmal, um es runterzubrechen, einfach, ich sollte mein Kind nicht ohne Frühstück rauslassen. Was wäre für dich ein gutes Frühstück? Ist vielleicht das auch mal für so ein Kind?
Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Natürlich ein Stück Vollkornbrot mit, kann ja auch ein bisschen Marmelade drauf sein. Natürlich ist das auch Zucker, aber wenn es das gerne mag und es isst wegen dem, dann braucht es sicher immer auch eine Eiweißquelle, ob es jetzt mal ein bisschen Käse ist. Was immer sehr, sehr gut taugt, ist ein Birchenmüsli. Mhm. Das heißt Haferflocken, eine Banane, dann dazu vielleicht ein paar Nüsse rein, vielleicht auch ein paar Baumnüsse und dann noch dazu Quark oder ein Joghurt. Quark hat mehr Eiweiß, was sicher gut ist für Kinder auch. Und das kann man mit ein bisschen Sahne obendrauf, mit ein bisschen Liebe und dann isst das Kind auch sehr gerne.
Ich sage jetzt was Blasphemisches für die Leute da draußen, aber ich bin mir ziemlich sicher, du sagst, du antwortest mit Ja. Bevor ich sie ohne Essen rauslasse, sind Kelloggs mit Milch besser als nichts, ne?
Absolut.
Absolut.
Es gibt auch, also was ich momentan mache, also, das ist Babybrei. Ich liebe Babybrei.
Ich liebe Was Babybrei. Ist los mit dir, Jürgen?
Nein, ich liebe es. Es tut mir so gut am Morgen früh. Es ist so lecker, ein bisschen Babybrei, nur ein bisschen Zimt drauf und vielleicht noch ein paar Beeren rein. Das schmeckt so unfassbar lecker. Es schmeckt so lecker.
Muss ich mal probieren.
Es ist wirklich geil. Und wenn du das dem Kind gibst, ist kein Baby mehr, aber man darf es nicht als solches verkaufen. Es ist super lecker und für mich, ich habe keine Unterzuckerung. Ich habe viele Patientinnen und Patientinnen, auch quer durch Instagram Menschen, die genauso auch auf dieses Babybrei mal aufgesprungen sind und merken, es tut mir sehr gut. Aber du hast das absolut richtig gesagt. Die paar Gramm Zucker manchmal, die sind weniger schlimm, wenn ich die zum Beispiel auch vielleicht mit dem Joghurt noch ein bisschen verbinde, weil dann kann ich diese Zuckertiefs nachher vermeiden. Die sind weniger schlimm, als wenn ich überhaupt nichts zu essen gebe. Das ist das Wichtige.
Dann hast du gesagt Zwischenmahlzeit. Was wäre eine gute Zwischenmahlzeit?
Nüsse, Früchte, Banane.
Banane, Apfel.
Ganz genau. Okay. Und jetzt auch hier wieder in der Schweiz, das war mehr als eine Zeitungsartikel wert, wird zum Teil verboten, den Kindern Bananen mitzugeben aufgrund Zähnen und dann seien die Kinder so hippelig. Meine, da komme ich natürlich.
Da läuft der Jörg richtig warm. Nicht nur. Da läufst du richtig warm, ne?
Das geht nicht, oder?
Ja, das ist Wahnsinn.
Das ist in der heutigen Zeit so etwas, aber wenn das so etwas, dann ruft mich an, ich werde mich da mit der Schule in Verbindung setzen. Nein, das geht gar nicht. Aber eben Früchte, Nüsse, darf auch mal ein Brot sein mit dem eingeklemmtes, alles gut. Ich habe von meiner Mutter immer Weißbrot mit Salami. Das ist so ziemlich der Super-Gau, der ernährungstechnische, aber ich habe es überlebt.
Und ist besser wieder wie nichts essen.
Absolut.
Okay. Dann Mittagessen tun die Kinder ja oft in der Schule, je nachdem welche Schule oder dann eben zu Hause. Das ist ja meistens versorgt und dann dürft es mittags, wie du gesagt hast, wieder eine Zwischenmahlzeit sein. Obst, Nüsse oder auch mal ein Brot oder was. Und dann abends eben nicht so überschwinglich viel, sondern einfach essen. Und da haben wir beide ja schon oft drüber gesprochen, aber die das erste Mal da sind, wenn ich diese Struktur über den Tag habe, dann ist ja auch die Chance, dass ich abends diese Unmengen in mich rein esse, deutlich geringer.
Ganz genau. Und eben nie vergessen, Kinder sind im vollen Wachstum. Und ist ja auch klar, 6, 7, 8 Jahre alt. Aber wenn es dann in den Schub geht, dann wird man merken, plötzlich essen die deutlich mehr. Und umso wichtiger wird diese Struktur, weil dann passieren diese, wie du jetzt gesagt hast, oder diese Cravings umso weniger. Und das sorgt nämlich dann auch für ernährungstechnischen Stress. Wenn wir Unterzuckerung haben, ja, keine Zwischenmahlzeiten, dann muss ich am Abend manchmal 1500 Kalorien noch in mich reinfuttern. Und das sind praktisch 2 oder fast 3 Mahlzeiten, normale Mahlzeiten. Natürlich geht das locker.
Ja, ja. Und dann wird natürlich die, wie du gesagt hast, der Schlaf schlechter,
richtig, genau.
Schlechter und so weiter. Also das, glaube ich, hilft schon mal wahnsinnig viel, mal es von so einer Seite zu betrachten, weil was jetzt aus meiner Erfahrung passiert, und ich kann das total nachvollziehen als Vater von Kindern, wenn du das jetzt wahrnimmst bei deinem Kind, dann vielleicht auch Geschwister sind, die super schlank sind und ein Kind oder da rausfällt, dass du dann eben anfängst zu sagen, ich muss gucken, dass dieses Kind weniger Süßigkeiten isst. Ich muss das gucken. Und du fängst dann an, Einfluss zu nehmen und Dinge zu sagen, die nicht gut sind. Du fängst dann an zu sagen, vielleicht muss das jetzt wieder so viel sein, hör jetzt auf mit Essen, du hast schon so viel und all diese Dinge. Da passieren dann ja ganz viele Sachen, die aus meiner Sicht total menschlich sind und nachvollziehbar sind, aber die ja bei dem Kind was total Unnatürliches anstoßen dann. Ne?
Essen ist Emotionen, das wir uns geben. Mhm. Also wenn wir uns Essen zubereiten, schenken wir uns Emotionen. Und wenn eine Mama ihren Sohn oder ihre Tochter ein Stück Kuchen macht, sind das Emotionen. Mhm. Das heißt nichts anderes, wenn ich meinem Kind dann sage, du darfst nicht mehr so viel essen, dann wird automatisch gespart an Emotionen. Mhm. Ich bekomme dann nicht mehr so viel. Ich werde auf die, ja, eigentlich ist der Super-GAU.
Ja, und es löst ja auch aus, sorry, wenn ich ganz so, es löst ja irgendwie auch aus dieses, ich bin nicht gut. Oder nicht gut, wenn ich dies und jenes mache. Also da passiert ja so viel dann in diesem Moment, weil du ja sozusagen wiedergespiegelt bekommst, wenn ich so esse, wie ich möchte, ist irgendwas nicht in Ordnung oder ich bin nicht gut oder nicht. Weißt du, wie ich meine? Also da kommt ja so viel Emotionales rein.
Das ist perfekt, wie du es jetzt auch sagst. Oder dann, was passiert, wenn wir sind ja als Kind nicht immer alle gerade die Haut raus, sondern viele sind ängstlich oder in der Entwicklung. Und was passiert, wenn ich ängstlich bin und eins auf die Nase bekomme? Dann ziehe ich mich zurück. Und was passiert, wenn jemand sich ernährungstechnisch sich zurückzieht? Dann wird er entweder verkopft und dann habe ich eine vorbereitete Essstörung oder ich ziehe mich über die Hälfte des Tages zurück und beginne dann am Abend mal Schokolade zu kaufen, wenn es schon mal möglich ist oder klaue mir mal aus dem Kühlschrank dieses oder jenes und dann habe ich es dann auf dem Zimmer. Und das passiert laufend. Das heißt, die Struktur auffüllen. Die Struktur ist die Basis. Mhm. Das ist das Wichtige. Und wenn es dann mehr wird, dann kein Kind isst einfach mehr, weil es dick werden will, sondern weil es gestresst ist. Der Stress kommt manchmal eben aufgrund von partieller Unterernährung. Das heißt, wenn ich einen Teil des Tages zu wenig esse, werde ich mich überernähren. Und wenn ich den Tank meines Autos zu lange nicht fülle, dann muss ich schieben. Und wenn ich dann zweimal betanke, habe ich einmal Sauerei am Boden. Und so ist es dann auch bei den Kindern. Die haben begrenzte Tanks, Speicherfähigkeiten. Die haben einen anderen Stoffwechsel als wir Erwachsene. Umso wichtiger ist es, diese Verteilung einzuhalten.
Also das Erste, was ich vielleicht jetzt hier mal so als kleines Zwischenlearning, wenn ich merke, dass mein Kind zu gewissen Gegebenheiten, also oft ist ja so, dass ich vielleicht mein Kind gar nicht sehe beim Essen, sondern eben dann vielleicht nur abends oder so, ne? Oder nur nachmittags und abends, dass ich da dann erstmal drauf gucke und nicht nur dieses zu viel Essen sehe, sondern dass ich da mal betrachte, wie war denn der restliche Tag? War eine Struktur da? Dann darf man sich sicher als Eltern fragen, habe ich eine Struktur vorgelebt? Also an den Tagen, wo das Kind mit mir verbringt, haben wir als Familie eine Struktur beim Essen oder lebe ich vielleicht auch vor schnell gestresst, ohne Frühstück raus, nur einen Kaffee trinken, Zwischenmahlzeiten nicht existent, geschweige denn eine gesunde Zwischenmahlzeit, lebe ich selber vor, dass ich bei den großen Mahlzeiten völlig über die Stränge schlage, ne? Dass man vielleicht dann eher von der Seite drauf guckt, was kann ich als Vorbild da verändern und nicht anfange am Kind rumzunörgeln und irgendwie du isst zu viel, was auch immer als Ding. Ne?
Das ist perfekt zusammengefasst. Also ein Kind sollte, ja, natürlich kann man sagen, schau mal, das ist nicht gut gewesen. Aber gerade wenn ein emotionales Thema wie Essen da ist, dann sollte man es ermutigen, das Richtige zu tun. Das heißt, eine Struktur einzuhalten. Aber du hast es so schön gesagt. Wenn ich natürlich alles falsch mache, kann ich nicht von meinem Kind erwarten, dass es dann nicht auch alles falsch macht. Und dort, glaube ich, ist das größte Learning innerhalb der Gesellschaft. Da kann er dann nicht nach Hause kommen und sagen, oh, iss mal jetzt weniger. Du hast zugenommen, iss mal weniger. Ja, wenn es eh schon über den Tag nichts gegessen hat, dann isst es zu wenig über den Tag, dann kannst du noch nicht am Abend auch noch wenig essen. Ansonsten hat das Kind ein gigantisches Thema. Mhm. Dort ist das Wichtige, einfach die Realität zu sehen. Wurde über den Tag genug gegessen? Das ist für mich das Wichtige. Und wenn die lieben Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen in sich gehen und mal ganz, ganz ehrlich mit sich selbst sind, hat jeder Anteil von meinem Essen die drei Komponenten? Ist es möglich unverarbeitet? das kann man schon. Früchte und Nüsse ist überall möglich. Auch mal Trockenfrüchte. Habe ich genügend getrunken? Und dann hat es vielleicht auch mal ein Dessert am Mittag. Aber wenn es all diese Komponenten hat, habe ich dann noch wirklich Kohldampf am Abend? Die meisten, wenn sie ehrlich sind, sagen dann eigentlich nein. Dann ist das gut. Und so müssen wir die Kinder dann auch aufziehen. Und natürlich gibt es dann noch Kinder, die dann deutlich noch mal mehr essen, aufgrund von eben emotionalen Themen. Kam in die Schule, wird immer gehänselt, weil irgendjemand, ja, aber wenn dieses Kind dann gelernt hat, die Emotionen zu verarbeiten im Mehressen, dann kann man nicht sagen, iss weniger. Nein, das ist ein Symptom vom Alltag, dass es unglücklich ist. Das heißt, dort muss man psychologisch arbeiten. Und wenn es halt auch mal, wenn man merkt, dass irgendetwas da ist, dann muss man mit einem Psychologen, mit einer Psychologin arbeiten, um diesem Kind genau dort zu helfen. Weil wenn man es dann deeskaliert, schon in dieser Zeit, dann wird es ein ganzes Leben einen kompletten anderen Weg gehen können. Und wenn man hier noch eins draufhält, dann ist zu. Die Kiste ist zu und für das ganze Leben wird es genau diesen Dingen hinten nachrennen. Ich kompensiere mit Emotionen oder ich verwehre mir Emotionen, überkompensiere oder dann beginne ich komplett zu kontrollieren. Und wir sind eigentlich auf einem völlig falschen Dampfer. Mhm. Essen löst so viel aus. Es ist ein Grundbedarf. Also wenn wir dessen uns nicht bewusst sind, wie emotional dieses Thema ist, gerade bei Kindern, dann werden wir der Größe eben nicht gerecht.
Ja, ich meine, wenn ich so hinschaue, dann ist für mich halt, ich beneide immer diese Leute oder ich finde, diese Leute sind die glücklichen Gewinner in diesem ganzen Spiel, die noch dieses Intuitive haben, weißt du, die essen, wenn sie Hunger haben, die oft essen. Ich habe so einen guten Freund, der hat dann brutal Hunger, ich muss jetzt was essen und so und dann isst er so ein bisschen was und dann ist er aber auch sofort wieder zufrieden und der isst einfach oft und gerne und hat aber überhaupt nicht dieses Thema, dass er drauf achten muss, sich irgendwie zwingen muss, irgendwas machen muss. Ne? Und wenn ich jetzt so auf die Erziehung schaue, dann versuche ich meinen Kindern dieses Körpergefühl, die müssen nichts aufessen, die sollen einfach essen, wie viel sie gerne essen möchten und all diesen, dass diese Natürlichkeit erhalten bleibt, die ich leider nicht habe. Und wenn ich so bei mir auf die Kindheit schaue, dann glaube ich, dass bei mir so ein paar Sachen kann ich da schon identifizieren, die bei mir dazu beigetragen haben, dass ich diese Natürlichkeit nicht habe. Ich habe zum Beispiel immer bei meiner Oma Mittag gegessen und die waren halt typische Kriegsflüchtlinge, die im Mangel groß geworden sind. Und für meine Oma war es das Größte, wenn wir viel gegessen haben. Das heißt, ich wurde gelobt bis zum geht nicht mehr, wenn ich beim Mittagessen das meiste weggehauen habe und so. Ne? Und ich glaube, dass da viele Schleifen so sich eingeprägt haben. Und was bei mir war, ich wurde extrem von meinen Eltern wiederum so gut wie gar keine Süßigkeiten. Wir kamen nie an Süßigkeiten ran. Und ich erinnere mich, als ich dann selber den Zugang hatte, als ich angefangen habe zu arbeiten, Zeitung austragen, erste eigene Geld und so, habe ich das brutalst überkompensiert. Also vielleicht da, wie würdest du da heute mit Kindern arbeiten? Als Eltern, was würdest du versuchen, da vorzuleben? Ne? Dieses typische, ist dein Teller leer, sonst gibt es schlechtes Wetter und all so ein Kram. Wie stehst du dazu?
Ich glaube, dort ist die Forschung sich absolut einig, dass dort genau natürlich nicht so, man muss nicht leer essen, weil schlussendlich ist es dieses ich möchte jetzt nicht mehr essen, ich stoppe jetzt, ist ja auch ein Punkt der Abgrenzung. Und es ist hochinvasiv, wenn ein Kind dann noch fertig essen muss. Mhm. Das ist eine orale Vergewaltigung, in Anführungszeichen. Weil das geht doch gar nicht. Das Kind lernt dann gar nicht abgrenzen und gerade in einem so wichtigen Thema wie Emotionalität auf dem Teller. Und darum absolut hier ganz klar, das Kind darf jederzeit Stopp sagen. Aber dann ist es wichtig, das Kind trotzdem zu spiegeln. Und zwar nicht im Bösen, sondern im Neugierigen. Schau mal, hättest du vielleicht dort ein bisschen mehr gegessen, jetzt hast du einen unglaublichen Hunger. Aber weißt du was? Komm, ich gebe dir einfach ein bisschen mehr, zum Beispiel 3 Uhr oder 4 Uhr, ich gebe dir ein paar Nüsse mehr, alles gut. So lernt das Kind diese Zusammenhänge und dann isst es vielleicht nur ein bisschen mehr, aber ohne dann gegen seinen eigenen Körper, das sind wichtige Punkte. Das Zweite war?
Nee, vielleicht ganz kurz dazu noch, weiß ich nicht. Aber dazu vielleicht nochmal ganz kurz als Elternteil jetzt. Ja. Ne? Das haben wir auch ganz oft bei uns intern, meine Frau und ich, wie schwierig das in der Realität dann oft ist, im Sinne von, wir haben das ganz oft, gerade gestern Abend wieder, wir waren zusammen, wir haben zusammen gekocht, zusammen gegessen, also Lena hat gekocht, zusammen gekocht, sorry Schatz, meine Frau hat gekocht, wir haben gegessen und dann eben sagen wir nicht zu den Kindern, jetzt ist aber noch mehr oder so. Und dann aber eine halbe Stunde später, wo wir eigentlich ins Bett wollen, ich habe noch Hunger, ne? Ich will Sex. Also aus diesen Erlebnissen raus ist man immer in der Verlockung als Elternteil, beim nächsten Abendessen zu sagen, hast du wirklich genug gegessen, ne? Oder willst du nicht noch, weil nachher hast du wieder und so. Aber da kommt ja dann trotzdem schon wieder eine gewisse Unnatürlichkeit rein, wenn du das zu viel machst, ne?
Absolut.
Aber schon schwer für uns als Eltern.
Das ist so. Also es ist halt das Handbuch ist nicht gemacht, als wenn wir, also es ist wirklich so. Aber trotzdem würde ich hier dann eben diese Regelmäßigkeit einfach dann zugestehen und vielleicht auch mal, hast du genügend über den Tag gegessen? Aber auch das hier, das ist auch wieder situativ, darum, es gibt nicht die Regel. Und ich glaube, das, was ich auch noch vorhin noch, genau, das ist der zweite Punkt, den ich eben sagen wollte.
Mit dem Loben zum Essen war noch, also ich wurde ja immer so extrem gelobt, ja, wenn ich aufgegessen habe.
Dass das eigentlich nicht geht, das ist, glaube ich, allen Zuhörern klar. Ansonsten, es ist Pavlovsche Reiz oder ein Klingel und dann der Hund, der immer die Klingel hört, wenn es zu essen gibt, dann die Klingel, dann wird es einfach Speichelfluss schon mal aktiviert. Also ist natürlich auch etwas, was eigentlich nicht geht. Nein, es geht darum, wir haben auch physiologisch, sehen wir Einflüsse. Das heißt, es gibt einfach gewisse Menschen, die drücken die Selbstwahrnehmung über den Tag mehr weg. Das heißt, die haben ein bisschen schlechteres Gespür für ihren eigenen Körper, für den Hunger und dadurch essen sie über den Tag weniger und am Abend mehr. Und das sind vor allem die, die dann, sagen wir mal, viel Sport machen oder dann im Lernen voll drin sind, irgendwelche Projekte über den Tag, auch Kinder schon voll drin sind, dann spüren sie die Zwischenmahlzeiten nicht so und dann werden die Hauptmahlzeiten größer. Wenn man das sieht, kann man eigentlich nur versuchen, eine Struktur aufzubauen. Aber ich kann mich auch an mich selbst erinnern, die Zwischenmahlzeiten. Meine Mutter hat wirklich sehr, sehr gut darauf geschaut, hat immer Pausenbrote mitgebracht, immer zwei und ich habe meistens gegessen. Aber am Gymnasium habe ich selbst praktisch nichts mehr gegessen und dann ist am Abend dann wirklich auch kompensiert. Ich habe so viel Sport gemacht, dass das kein Problem war. Aber wie gesagt, das war schon bei Kindern, oder das, also bei Jugendlichen oder bei Kindern, man muss wirklich so diesen Ablauf ein bisschen optimieren.
Ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, weil für alle Zuhörer hier draußen kam gerade der DHL-Mann und der Sascha, der liebe Hund vom Jörg, der hat gar keinen Bock auf den DHL. Vertreib ihn, jag ihn weg. Was fällt dem ein, einfach unseren Podcast zu stören? Recht hast du, Sascha. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr spannend, weil ja, also nochmal, ich bin jetzt ja hier wirklich heute auch in der Rolle so als Beobachter, nicht nur bei meinen eigenen Kindern, sondern im ganzen Freundeskreis und so. Und man erlebt dann schon wilde Sachen, gerade auch von Leuten, die ernährungstechnisch gut gebildet sind. Das macht es oft noch schwieriger, oder weil wenn die dann merken, das eigene Kind, oder ich habe dann zum Beispiel im Bekanntenkreis ein Mädchen, was eine Intoleranz hatte, also wirklich eine Intoleranz auf Gluten, wo dann auch wirklich diagnostiziert war und die wirklich auch massiv gesundheitliche Themen hatte mit Gluten. Wenn sowas passiert in der frühen Kindheit und so ein Kind muss dann plötzlich und darf dann beim Pizza bei den Freunden nicht mitessen und so, was das mit diesen Kindern und mit diesen Familien macht, ist so brutal. Mhm. Und das ist so schwierig als Eltern, da kann ich das so super gut nachvollziehen. Wie gehe ich denn damit, also wie mache ich denn das einigermaßen, dass ich nicht bei diesem Kind dieses Essen mit so einem negativen Thema verbinde? Das ist so brutal schwer. Also ich weiß, dass du nicht Weltfrieden bringen kannst, aber...
Nein, ich denke, hier müsste oder hätte wohl eine Psychologin oder ein Psychologe noch einige mehr Skills noch als ich, weil ich jetzt nicht täglich mit solchen Themen konfrontiert werde. Aber es ist wichtig, dann auch als Eltern die komplette Liebe zu schenken. Natürlich, das macht man sowieso. Auch nicht zu überkompensieren, aber es gibt ja noch, gerade wenn man jetzt eine Glutenallergie hat oder eben eine Intoleranz, dann gibt es noch andere Lebensmittel und das war's dann. Und dann versucht man halt nicht Pizza zu essen, sondern versucht man Pasta. Aber heute hat man das Glück, also ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber in der Schweiz hast du immer die Möglichkeit.
Kriegst du alles.
Also, darum glaube ich, dass da viel gegangen ist, um gerade Kindern wirklich auch eine andere Entwicklung zu ermöglichen. Klar, wenn ich immer nie irgendwie das Gleiche essen kann. Ich mache das so, also ich sehe das oftmals, wenn Kinder dann sagen, ja, eine Intoleranz, das wird oftmals nicht verstanden, aber wenn du als Eltern, würde ich sagen, ja, mach, du hast eine Erkrankung und darfst das nicht essen. Dann, wenn man eine Erkrankung hat, dann ist das gegen außen, wird es anders kommuniziert. Mhm. Und dann bekommt man eher mal ein bisschen Mitleid, statt aussätzig zu sein. Mhm. Aber auch das würde jetzt wahrscheinlich jemand wie ein Psychologin, ein Psychologe abschießen. Ich glaube, das ist etwas unglaublich Schwieriges und es ist wichtig, dass man dort ein bisschen Ruhe reinbekommt und einfach sagt, das ist jetzt halt so und ist Normalität für dich, aber es ist nicht einfacher.
Ja, ist wirklich, also schon für die Familien dann oft merkt man ein Riesenthema, ne? Also auf jeden Fall.
Ja, und vor allem, ich bin jetzt eher derjenige normalerweise im Alltag, der dann forscht, warum hat dieses Kind eine Glutenallergie oder Glutenintoleranz oder sonst irgendwelche Themen. Aber das ist schon für betroffene Menschen ist es immer wieder schwierig, weil man beginnt sich dann immer noch mehr einzuschränken. Oder jetzt gerade bei der Glutengeschichte bei Kindern. Leider sehe ich das oftmals, dass etwas diagnostiziert ist. Ursache ist oftmals, dass die Kinder zu wenig essen und einen hohen Stress haben. Mhm. Dann beginnt der Darm mehr auch in Anführungszeichen zu spinnen. Dann haben wir mehr Intoleranzen, der Körper verträgt weniger. Klassisch auch verschiedene Inhaltsstoffe, FODMAPs, natürlich auch Äpfel, Birnen werden dann immer mehr Blähungen, Durchfall geschehen dann. Und dort ist es eben wichtig, dass wir dann nicht immer noch weniger essen. Ich glaube, das ist das, was ich von meiner Seite her den Eltern mitgeben möchte. Wenn jemand Intoleranzen hat, dann beginnt nicht immer weniger zu essen, sondern schaut, dass die Kinder genügend essen und dass sie nicht mehr immer mehr Angst vor dem Essen bekommen. Das ist das Wichtige. Mhm. Dann steige ich, weil ich weiß dann Gluten, okay, Reis, Kartoffeln geht immer. Dann gibt es halt einfach immer Reiskartoffeln zu Hause und dann sorgt, dass das Kind wirklich das als Freund sieht und nicht Essen generell als, ich muss hier aufpassen und habe hier ein Problem.
Mhm. Ja, ich glaube, dieses Angst vor Essen ist etwas, was auf jeden Fall, also sobald die Kinder dann halt irgendwie lernen, ich bin jetzt irgendwie dicker wie andere, ich werde in der Schule beim Fußball als Letzter gewählt, ich kriege von meinen Eltern noch wieder gespiegelt, ich mache da irgendwas falsch und so, ne? Dann passiert eben, dass das Essen diesen negativen Charakter kriegt, ne? Und das glaube ich schon etwas, was oft passiert. Jetzt ist ja in der Gesellschaft so, und ich weiß deine Meinung schon dazu, deshalb möchte ich es gern thematisieren, dass jetzt ja aktuell so Zucker der ausgeschriebene Feind ist und Böse bei allem. Lass uns mal darüber ein bisschen sprechen. Vielleicht eine kleine Geschichte davor vorneweg, was ich wieder als Elternteil vorfinde oder oft erlebe. Als erstmal habe ich vorhin schon gesagt, ein Stück weit erlebt, dass ich so super extrem gesund groß geworden bin und Zucker so verbannt war bei uns, was ich später überkompensiert habe. Und was ich jetzt gerade wieder vor kurzem auf einer Geburtstagsfeier erlebt habe, bei meinen eigenen Kindern, da war ein Kind da, was nie Zucker essen darf. Was aus so einer Familie kommt, die das extrem überleben, sage ich jetzt mal, ja. Und da habe ich wirklich erlebt, dass dieses Kind auf der Geburtstagsfeier die Süßigkeiten sich richtig gehamstert hat, sich unterm Tisch versteckt hat und unterm Tisch sich diese Süßigkeiten reingestopft hat, bis es sich schier übergeben musste, ne? Wie stehst du zu diesen Dingen? Also ich weiß grob, wie du dazu stehst, aber lass uns darüber mal ein bisschen sprechen.
Das ist fast ohne Boden. Nein, also hier muss man verschiedene Dinge wirklich sagen. Ich möchte mal beginnen mit einer Studie, die jetzt noch nicht veröffentlicht wird, aber kommt an der Universität Basel. Dort wurde untersucht, wenn man Kindern 25 Gramm Zucker gibt in einem Getränk über den Tag. Ich weiß noch nicht mal wann, aber dann geht es diesem Kind deutlich schlechter und Insulin und so weiter, Problematik und, und. Das wurde dann geforscht und dann die Aussage ist, Zucker bei Kindern ist gefährlich. Und das ist Blödsinn. Und zwar kompletter Blödsinn. Die Forschung müsste doch in diese Richtung gehen. Warum isst denn ein Kind oder trinkt ein Kind möglicherweise mehr Zuckerwasser oder eben isst es mehr Süßes? Was ist die Ursache? Ist es die Werbung? Ist es das Verhalten der Eltern? Ist es die Schule, die das ermöglicht? Der Kiosk an der Ecke? Was bringt dazu, Kinder mehr Zucker zu nehmen? Und dass das nicht gesund ist, wissen wir alle. Außer ein Kind treibt viel Sport, dann spielt es nämlich viel weniger eine Rolle. Aber wir gehen mit diesem Zuckerthema so um, als wenn das der absolute Bösewicht unserer Zeit ist. Und wenn wir mal unsere Statistiken ansehen, seit den 90er, 70er Jahren, das habe ich gerade letzte Woche in einem Beitrag gemacht, wenn wir die Diabetes-Fälle anschauen, dann schießt das durch die Decke. Es ist eine unfassbare steigende Kurve. Und wenn wir natürlich das Übergewicht anschauen, gerade jetzt in Deutschland, aber auch in der Schweiz, dann steigt das sukzessiv und es ist erschreckend, insbesondere bei Kindern, in welche Richtung das geht. Wenn wir aber den Zuckerkonsum seit den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts anschauen, dann ist das leicht weniger geworden und komplett stagniert bis weniger. Das heißt, hier eine Kausalität, also einen direkten Zusammenhang zu sehen, dann das kann man nicht konstruieren. Das heißt, offensichtlich ist nicht das Problem. Aber ich meine, ich bin 1970er Jahrgang, das heißt, ich bin handyfrei aufgewachsen. Bei uns gab es nicht am Abend, wenn es dunkel wurde, dann sind wir nach Hause gekommen und vielleicht auch mal ein bisschen später, man konnte uns nicht anrufen. Wir haben herumgetollt, das ist eine andere Kindheit, wir haben einen komplett anderen Lebensstil. Und der Lebensstil heute geht in eine komplett andere Richtung und das ist doch das Problem. Auch Stress, TikTok, Instagram, auch die Schule heute, die Zweiteilung der Gesellschaft. Wir haben ein so großes Problem in dem Bereich. Das löst natürlich dann auch, glaube ich, auch Ängste aus in vielen Kindern, die ja projiziert werden durch die Gesellschaft. Aber das ist doch das Thema. Wenn wir nur schon Auswirkungen aufs Immunsystem von Kindern anschauen, wenn wir eben gestresst sind in der Jugendzeit, in der Schule, dann ist das fürs Leben, sind die in Anführungszeichen versaut. Also das ist ein riesiger Einfluss und dann mit 25 Gramm Zucker oder irgendwann mal einem Schokoriegel oder ein bisschen Stück Kuchen. Kein Stück Kuchen dieser Welt kann das wieder gut machen, was wir als Stress auslösen, wenn wir das verbieten. Und das müssen wir doch ebenfalls diskutieren. Das heißt, dieses für mich fast, also ich weiß nicht, warum das so gemacht wird. Wahrscheinlich einfach, um jetzt gesellschaftlich irgendetwas Böses darzustellen, worauf man schießen kann. Man kann natürlich auch wunderbar forschen, man kann also auch diese Forschung dann verkaufen. Universitäten sind leider abhängig auch von Geldern und alle diese Geschichten. Aber hier dem Ganzen auf den Grund zu gehen, das ist volkswirtschaftlich unglaublich relevant und sozial, glaube ich, lange Zeit einfach unter den Tisch gekehrt, wie sehr sich die Gesellschaft wandelt und unglaublich viel Stress auf die Kinder dann auch auswirkt. Und ich glaube, hier muss man beginnen und sicher nicht bei Zucker.
Mhm. Ich meine, ich habe das ganz oft in anderem Zusammenhang in meinen Vorträgen drin. Du siehst ja auch, also ich sage das oft in Vorträgen, dass ja die Kinder heute und Jugendlichen heute ihre Abenteuerlust, die wir, auch meine Generation noch, 82er Jahrgang, war genauso noch, ich war draußen, bis halt die Sonne unterging und dann noch ein bisschen länger und dann gab es Ärger, dass die ihre Abenteuerlust halt auf den Computerspielen, Smartphones und so weiter ausleben und diese Körperlichkeit eigentlich gar nicht mehr erleben und dementsprechend auch ihre Muskulatur gar nicht mehr ausbilden, ihr Gehirn teilweise auch nicht mehr ganz ausbilden. Und dementsprechend natürlich auch nicht den Stoffwechsel entwickeln, den sie vielleicht früher mal entwickelt haben. Also du würdest dann eher die Ursachen auf der Aktivitätsseite sehen und der Entwicklungsseite als jetzt beim Zucker, weil der Zucker sich offensichtlich nicht verändert hat von der Menge der Aufnahme.
Wenn wir heute die, also zumindest in der Schweiz ist das so, aber wenn wir die Lebensmittel anschauen, ist die Qualität der Lebensmittel gerade von auch Convenience Food drastisch gestiegen. Mhm. Wir haben früher viel mehr Schrott in den also es, und meine ganze Jugendzeit war geprägt durch Schrott. Aber trotzdem ist aus mir was geworden. Und wenn man, es gibt also diese klassischen Studien, also es gibt eine ganz, ganz große Studie mit circa 100, glaube ich, 12.000 Menschen, 5 times a day, wie viel mal Früchte und Gemüse brauche ich zu essen, um eben keinen Herzinfarkt, Hirnschlag zu haben. Dann hat man gemerkt, ab 5 wird es richtig spannend, ab 8 wird es dann ganz, ganz spannend, aber ab 5, darum haben wir gesagt, okay, 5 mal pro Tag. Das Problem ist, wer isst denn 5 mal pro Tag? Also wer gibt sich 5 mal pro Tag Früchte, Gemüse? Natürlich die Leute, die eh gesundheitsaffin sind, die mehr Sport treiben. Und nicht der Urbayer mit dem Stumpen und dem Bier in der Hand, weil der isst vielleicht mal irgendwie zum Sauerkraut, aber das war's dann. Das heißt, wir fragen über solche auch großen Studien immer wieder den Lebensstil ab. Und wenn wir jetzt in das Ganze ein bisschen vertiefen, der Lebensstil ist doch vor allem jetzt, was soll man sagen, also das größte Problem generell bei den Kindern oder wenn wir Früchte oder Gemüse herbeiziehen, wenn wir Sport treiben und eben nicht Sport treiben, also diese Studie, da wollte ich eigentlich hin, bei dieser Studie war es so, wenn man keine Früchte oder Gemüse isst oder einmal pro Tag, aber dafür Sport treibt, dann hat man nicht wegen dem einen höheren einen Zusammenhang zu einem Herzinfarkt oder Hirnschlag. Die Ernährung wird massiv überschätzt in Relation, wenn Sport getrieben wird. Das ist artgerechte Haltung, weil dann esse ich eben, dann habe ich auch einen höheren Kohlenhydratstoffwechsel durch eine gewisse intensive Bewegung.
Ich mache bei der Frage ganz oft ein Beispiel für die Leute, und du kannst es gerne gleich ad absurdum führen, wenn ich völlig falsch liege. Aber mich fragen oft in Vorträgen Leute, Wolf, was ist wichtiger, Training oder die Ernährung? Und dann sage ich immer, ich mache es mit einer Gegenfrage. Du hast 2 Menschen, das habe ich übrigens auch geklaut vom Andreas Bredenkamp, Grüße gehen raus. Du hast 2 Menschen, der eine Mensch läuft einen Jakobsweg, von morgens bis abends, ist nur auf den Beinen, 6, 8 Wochen lang, wie lange auch immer. Und der andere Mensch sitzt nur zu Hause auf dem Sofa und ernährt sich super gesund. Und der Mensch, der den Jakobsweg läuft, isst, was ihm so in den Sinn kommt. Was glaubst du, wer ist am Ende der 8 Wochen gesünder? Und ich glaube, da erschließt sich ziemlich gut, dass derjenige, der vielleicht mal ein Schrott isst, aber sich super viel bewegt, und Jakobsweg ist sicher nicht perfekte Training, aber es ist einfach schon mal etwas, was du die ganze Zeit machst, verglichen mit dem, der sich super gesund ernährt, aber sich gar nicht bewegt, erschließt sich eigentlich jedem, wer da gesünder ist hinten raus.
Absolut. Und also das Verständnis für Ernährung ist ja auch Verständnis für einen Stoffwechsel. Und wir haben dort für jeden Nährstoff, insbesondere Fett und Kohlenhydrate, haben wir eine Verbrennung, und diese müssen wir trainieren. Wenn wir nicht mehr intensiv etwas machen, verbrennen wir Kohlenhydrate weniger, dann werden wir die schneller eingespeichert. Und wenn Kinder natürlich nur noch rumsitzen, ja, wie wollen sie den Stoffwechsel, die Verbrennung erhöhen? Das können sie einfach schlichtweg nicht. Und wie gesagt, die ganze Regenerationsfähigkeit des ganzen Lebens ist später abhängig, wenn ich in der Jugendzeit nicht genügend Sport treibe. Und da gibt es von Professor Dr. Schubert an der Uni Innsbruck gibt's Forschung, welche unglaublich große Einflüsse das hat. Also ich glaube dort, wir müssen unseren Kindern endlich wieder mal oder sie artgerecht behandeln. Also indem sie eine Umgebung ermöglichen, dass sie eben wirklich sich austoben können. Und dann spielt die Ernährung eine weniger große Rolle. Wenn sie das aber nicht können, dann spielt eben die Ernährung eine unfassbar große oder eben übergroße Rolle, die sie an sich so nicht sein sollte. Dann spielt dann eben kleine Details so eine oder können große Unterschiede zur Folge haben, was einfach schade ist.
Ja, und auch das wieder. Ist natürlich für uns Eltern da draußen unfassbar schwer heutzutage, ne? Du hast diese Smartphones, du hast diese Ablenkung insgesamt, also was ja auch gesellschaftspolitisch auf uns Erwachsene unfassbaren Einfluss hat. Und jetzt hast du diese Kinder, Jugendlichen, die damit schon groß werden. Und selbst wenn du als Eltern sagst, ich möchte meine Kinder aktiv erziehen, du hast so einen mächtigen Gegner mit diesen Smartphones und Medien, die da sind, die so ein brutales Suchtpotenzial auf die Kinder und Jugendlichen haben. Und mir erschließt sich das, was du sagst, ne? Also wenn wir auf die, ich habe mal eine andere Statistik gesehen, die ist allerdings ein bisschen älter. Ich glaube, die letzten Zahlen, die ich gesehen habe, von 2015, da ging es um den Kalorienintake von verschiedenen Ländern im Vergleich zum Kalorienverbrauch, der so vorausgesetzt wird, ne? Und da war Deutschland schon 2015 bei fast 3600 Kalorien pro Person, was natürlich für jemanden, der dann nicht trainiert und nicht in irgendeiner Form sich aktiv sein Leben gestaltet, natürlich recht viel ist, vor allem im Durchschnitt, ne? Das heißt, diese Dinge, die haben sich ja offensichtlich nicht so stark verändert wie Zuckerkonsum oder sowas, was jetzt als der ultimative Schuldige ausgemacht wird. Aber was sich eben krass verändert hat, ist halt die Art und Weise, wie Kinder groß werden mit körperlicher Aktivität. Ich kann dir nochmal eine lustige Geschichte aus meinem, na, lustig ist sie nicht. Wir hatten bei einem Vortrag von mir die Bundeswehr mit dabei, weil die eben auch Geräte von uns kaufen wollten, teilweise auch haben. Und dann war dieser Einkäufer da und dann hat er bei meinem Vortrag irgendwann aufgezeigt und gesagt, ja, er möchte das gerne bestätigen, was ich da sage über den Aufbau der Muskulatur bei Kindern und so weiter. Sie mussten bei der Bundeswehr mehrfach die letzten Jahre ihre Grundvoraussetzungen runterschrauben, bei den sportlichen Tests und so weiter, weil die heute keine Rekruten mehr kriegen würden. Und er hat dann auch gesagt, das ist nicht nur in Deutschland so, sondern auch bei amerikanischem Militär und überall auf der Welt, dass die Jugendlichen, die bei der Bundeswehr, sonst wo irgendwo beim Militär anfangen wollen, diese körperlichen Voraussetzungen nicht mehr mitbringen. Das heißt, wir haben ein Riesenproblem bei der Entwicklung, der körperlichen Entwicklung, weil das Klettern, Rausgehen, Spielen von morgens bis abends, wenn ich überlege, ich bin ja früher überall zu Fuß hin. Ich habe meine Eltern hätten mich nie irgendwo hingefahren. Wir fahren ja heute alle durch die Gegend, ne? Und allein wie viele Schritte ich da wahrscheinlich über den Tag gesammelt habe, da reichen wahrscheinlich 20.000, 30.000 nicht. Also für mich wäre es schwierig gewesen, als Kind, Jugendlicher zuzunehmen.
Du sagst etwas sehr Wichtiges. In der Jugendzeit legen wir natürlich den Grundsatz auch zu unserer ganzen Physiologie. Ich möchte mal in diese Richtung schnell. Wenn ich in meiner Jugendzeit einen Ferrari baue oder einen Fiat Punto, dann ist das eine andere Geschichte, weil in meinem Leben habe ich dann Anforderungen. Und diese Anforderungen sind vielleicht eben nicht nur Passat, sondern manchmal Ferrari. Aber wenn ich in meiner Jugendzeit kaum Sport gemacht habe, dann habe ich nicht die Physiologie, einen Stressalltag so auch durchzustehen. Das kann ich einfach nicht. Und das wird genau in der Jugendzeit gelegt, dieses Grundfundament. Und das wird heute nicht mehr gemacht. Und dann ist es eine einfache Geschichte. Wenn die Belastung höher ist als die Regeneration, wird der Mensch zunehmen. So einfach, oder dann krank. Und dann ist das eben auch die Lösung oder die Erklärung, warum die ganzen Kosten momentan des Gesundheitswesens durch die Decke gehen.
Ja, die hören sich ja immer, seit Jahren.
Ja, aber das geht ja eigentlich genau um diese Geschichte. Das heißt, es geht nicht um Zucker und es geht nicht um irgendetwas anderes als die Belastbarkeit, die wird schlechter und die Belastung wird Minimum gleich, wenn nicht mehr. Das heißt, die Diskrepanz zwischen Belastung und Erholung. Das heißt, wenn ich im Ferrari mit Fiat Punto bremse, dann kann ich auch nicht sinnvoll herumfahren. Aber genau das ist das Bild. Und die Gesellschaft heute produziert einfach Menschen, die so nicht optimal funktionieren können und somit einfach massive Nebenwirkungen die Folge sein. Und das ist Übergewicht, das ist Cravings. Darum, wir sind jetzt ein bisschen weg vom Essen bei Kindern gekommen. Aber es ist wichtig, so wichtig, dass wir halt in diesem Zusammenhang bei Kindern noch besser hinschauen und gerade was Schulsport, was Sport allgemein, dass wir dort investieren.
Ganz kurz kleine Entschuldigung hier nebenbei, weil irgendein LKW versucht hier was anzuliefern. Deshalb haben wir ein bisschen dieses Nebengeräusch, entschuldigt vielmals. Das dürfte hoffentlich gleich wieder weg sein. Ja, es ist Wahnsinn, ja, was da gerade passiert und das ist ja auch, was man halt wirklich gesellschaftlich sehen kann. Ne? Ich war gestern mit meinen Kindern im Schwimmbad, hier in so einem Hallenbad am Wochenende, das natürlich dann knackenvoll ist. Und du siehst optisch gesehen kaum noch normalgewichtige Kinder, ne? Das ist schon wirklich, also die Eltern eh, und aber auch die Kinder und Jugendlichen ist Wahnsinn. Also das ist schon echt brutal. Und wenn man eben drauf guckt, was hat sich wirklich verändert, dann kann man eben, wie du sagst, es über die veränderten Nährstoffe, die wir zu uns nehmen, statistisch gesehen, lässt sich es halt nicht erklären, ne? Sondern es lässt sich viel eher erklären über viel weniger Leistungsanforderungen im Sinne von körperlichem Training und so weiter.
Und ich finde es wichtig, dass wir darüber sprechen, wie wichtig das es ist, genau dort, glaube ich, auch politisch Gas zu geben, gerade bei Kindern. Weil man wird das früher oder später nicht mehr finanzieren können. Man sieht das jetzt schon.
Ja, aber der Lauterbach hat doch jetzt den Masterplan.
Ja,
wir geben Kindern einfach Statine, ist doch super.
Das ist nicht schlecht.
Das ist doch total klasse. Also ich möchte mich hier eigentlich in meinem Podcast ja nie politisch äußern, aber es fällt mir zurzeit echt schwer, einigermaßen diesem Grundsatz treu zu bleiben, weil die sind ja, also ja. Es fällt mir sehr schwer, mir nicht vorzustellen, dass da eine gewisse Lobby vielen Menschen viel Geld bezahlt hat, so ein Bullshit wirklich auch nur in Betracht zu ziehen.
Absolut.
Unfassbar.
Und Symptombekämpfung kommt immer teurer als Ursachenbekämpfung.
Wahnsinn.
Und das wird ein. Man hat heute ja das Gefühl, dass man ein Problem hat im Gesundheitswesen. In 20 Jahren wird das eine komplett andere Geschichte.
Es wird brutal.
Wenn die jetzige, also sagen wir mal, die Leute, die, also die Kinder, die jetzt auch in Covid-Zeit aufgewachsen sind, oder die Jugendliche, wenn die mal in eine zwischen 50 und 60 werden, dann wird das Ganze explodieren. Und das verstehe ich eben nicht. Und darum sollte man wirklich auch investieren in die Jugend, in die Kinder, in den Sport, sei es Schulsport oder einfach ein Sportangebot flächendeckend machen, sei es Deutschland, Österreich, Schweiz, damit Kinder eben auch wieder zu diesem, ja, also wenn ich nur sehe, Krafttraining, jeder Fitnesscenter macht eigentlich einen unglaublich guten Job, aber jeder Verein und wenn man heute immer weniger Platz hat, um den Vereinen eben ein Zuhause zu bieten und natürlich auch TikTok und Instagram ist manchmal ist interessanter, aber wenn man das nicht in den Griff kriegt, dann sieht es wirklich düster aus, weil du hast es nochmal richtig gesagt, die Ernährung spielt zwar eine Rolle, aber nicht im Entferntesten eine solch dominante Rolle, wie man das Gefühl hat. Man sagt schon, oder Apps are made in kitchen, aber die Leute wollen nicht ein Sixpack haben, sondern sie wollen einfach nicht dick werden. Und nochmals, wenn die Physiologie nicht genug ist gegenüber dem Alltagsstress, dann wird der Mensch zunehmen. Das ist physiologisch einfach so. Das heißt, wir gehen in die einige Richtung und das wird nicht mehr für die meisten Menschen einfach nicht mehr dann auch anders realisierbar, als manchmal wieder sich runterzuhungern.
Mhm.
Und das sehe ich als komplette Katastrophe, wenn wir jetzt wieder so ein bisschen zurückgehen.
Ja, weil kein Kind sollte ja eine Diät machen.
Ja.
Ne? Also wenn man das vielleicht mal so zusammenfassen kann, ne? Weil dieses, und nochmal, ich komme ja auch voll aus dieser Welt und wenn ich bei mir reinschaue, dann habe ich halt super früh angefangen zu trainieren und dann war ich super schlank als Kind und als Jugendlicher und dann bist du irgendwie zum Stärksten im Studio hingelaufen, was musst du machen, du musst fressen und trainieren und dann kriegst du was drauf, du bist ja viel zu leicht und so und dann habe ich bestimmt mit 14, 15 die ersten Null-Diäten wieder gemacht, weil man es nicht besser wusste und da machst du ja wirklich diese Essstörung definitiv halt früher oder später, ne? Und das ist das, was passiert, ne? Die Kinder nehmen dann irgendwie zu, weil zu wenig Aktivität und zu viel Möglichkeiten irgendwo halt eben Zucker, sonst was auch immer zu essen. Und dann fängst du an, die Kinder irgendwie in Diäten reinzuzwängen und zu sagen, du isst zu viel und iss mal weniger und mach dies nicht und jenes nicht. Und dann wird es einfach eine Vollkatastrophe. Aber absolut. Wollen wir vielleicht, weil ja bestimmt viele Eltern zuhören, die jetzt was besser machen möchten. Wir hatten vorhin Struktur reinbringen, Struktur vorleben. Schauen, dass die Kinder über den Tag genug essen, das auch mal hinterfragen, wo ich sie nicht sehe, also haben sie ihr Pausenbrot dabei, essen sie das auch. Haben die Kinder über den Tag genug Essen? Und dann, was Thema Aktivität, den Rahmen bieten, dass Kinder Aktivität leben können, wenn sie denn wollen. Man zwingen kannst du sie am Ende nicht.
Ja.
Und wahrscheinlich auch da wieder Vorbilder, ne? Vorleben. Also ich meine, wenn ich sehr aktiv vorlebe, meine Trainings mache, Hobbys nachgehe, dann ist wahrscheinlich die Chance groß, dass meine Kinder das auch eher nachmachen, oder?
Ja, absolut. Es muss nicht so sein, aber es wird wahrscheinlich so eher so sein. Ich glaube, du hast das perfekt zusammengefasst und mehr kann man dann auch nicht tun. Also den Kindern vielleicht auch mal die Möglichkeit zu geben, kochen zu lernen, vielleicht mal sogar mit dem jungen Mann, jungen Frau, einfach also mit 8, 9, 10, vielleicht dort mal schon einen Kochkurs machen, so etwas, oder zu Hause einfach Kochkurs spielen. Und das Lieblingsessen vielleicht mal, was möchtest du denn? So die Liebe zum Detail vielleicht ein bisschen zu erarbeiten. Und dann glaube ich, dann hat ein Kind oder ein Jugendlicher auch das Rüstzeug, durchs Leben zu kommen. Aber eben Struktur, abgrenzen und Struktur heißt ja nur abgrenzen. Ich setze mich in meiner Struktur jetzt mal vor die restliche Welt, aber werde der restlichen Welt nachher werde ich ihr gerecht. Und wenn dann zusätzlich noch die Aktivität dabei ist und die muss da sein, dann glaube ich, sollte überhaupt kein Problem. Also es sollten weniger Probleme entstehen, als da so ist. Aber das ist so schwierig, das umzusetzen.
Da räume ich vielleicht auch nochmal mit einem Ammenmärchen auf, weil es wird ja oft so in Studios sogar noch so gelebt, dass man halt sagt, Training erst ab 14 und so, ne? Mhm. Also da auch an alle Eltern da draußen, seid mutig, wenn es um das Thema geht, die Kinder trainieren zu lassen, ne? In irgendeiner Form. Also muss ja nicht jedes Kind ins Fitnessstudio oder so, aber wenn das eben eine Option ist, was so einem Kind vielleicht sogar Spaß macht, dann bremst sie da nicht aus, ne? Und ich habe die Diskussion sogar bei uns intern, weil wir haben auch, glaube ich, in der Betriebsanleitung von Milon immer noch drinstehen ab 14. Was aber halt wissenschaftlich sich null begründen lässt, umso früher, umso besser, ne? Und wenn du halt deiner Kindheit exzessiv Fußball spielst, ist das für den Körper wahrscheinlich mindestens genauso belastbar, Belastung, wie wenn du halt irgendwie trainieren würdest. Also egal, was den Kindern Spaß macht, was in irgendeiner Form sie trainiert, ist gut. So, richtig. Das mal als Botschaft nach draußen. Und du würdest aber schon sagen, höre ich so aus, also Kindern ein gewisses Wissen über Ernährung geben, absolut positiv. Also, dass man es thematisiert und sagt, Mensch, ein Apfel ist vielleicht gesünder wie der Snickers oder was auch immer. Aber wenn ich es für mich so jetzt zusammenfassen würde, nicht dieses Schuld- und Scham-Thema da reinbringen. Ne? Also dieses, dass irgendwas an Essen super böse ist und wenn du das isst, machst du was falsch. Ich meine, es ist eh so ein über Scham und Ding könnten wir 3 Podcasts machen. Das ist eh so ein gesellschaftliches Thema. Hat Politik und Kirche und sonst was ja auch immer sehr, sehr gut eingesetzt, dieses Mittel, um die Menschen klein zu halten. Mhm. Aber wenn man das als Eltern macht, absolut positiv, wenn man den Kindern beibringt, was gut wäre und nicht gut, aber ohne irgendwas zu verteufeln. Kann man das so zusammenfassen?
Genau so. Neugierde, Kreativität fördern und eben nicht Emotionalität im Sinne von schlecht oder gut. Mhm. Und weil dann ist es das Kindliche in einem, was sich austoben kann und nicht das überdimensionierte Kirchliche, wie du sagst.
Ja, ja.
Und dann hat man einen wesentlich unverkrampfteren Approach an das Ganze. Das ist wichtig, ja.
Ja, ja. Die Institutionen und die Schuld, das können die gut. Aber wir wollten uns nicht politisch äußern und auch sonst nicht. Wollen wir nicht abdriften. Okay, aber das sind schon mal Sachen, die glaube ich, sehr, sehr wertvoll sind für Menschen, die zuhören, die es mit ihren Kindern irgendwie besser machen möchten. Ja, das bringt, glaube ich, schon richtig viel. Nee, das meiste, was ich mir so vorher an Fragen gestellt hatte, haben wir ganz gut.
Ich glaube, das
eins hätte ich noch.
Gerne.
Ich weiß ja von mir und von deiner Erwachsenenarbeit, dass es für mich zum Beispiel super ist, wenn ich um den Sport rum Zucker nehme.
Ja.
Das wäre dann doch sicherlich auch eine gute Sache, wenn ich jetzt meine Tochter zum Klettern fahre, dass die dann gerne nochmal vom Klettern irgendwie ein paar Gummibärchen oder sonst was haben kann.
Darf sie absolut, darf auch eine Banane sein, aber dort kann man auch dem Kind oder im Jugendlichen mal ein bisschen ermöglichen, seine eigene Wahl zu treffen. Mhm. Weil Zucker vor dem Training wird nachher verbrannt während dem Training. Mhm. Das heißt, es kann intensiver trainiert werden, es wird besser und schneller regeneriert und man hat nachher weniger Cravings nach Süßem. Also darum, dort ist alles richtig.
Also auch wenn ich die Kinder zum Sport schicke, in irgendeiner Form darf ich dafür sorgen, dass sie da auch genug Nährstoffe haben, auf jeden Fall.
Ja, absolut. Und das ist sogar wichtig, weil wenn ich dort unterernährt bin, dann wird spätestens während dem Schlaf, habe ich mehr Stress. Und gerade in Kindheit oder Jugendzeit ist Stress natürlich der Tod der Weiterentwicklung. Und darum muss man das wirklich auch beachten. Also ich glaube, das Wichtige in der Ernährung, Unverkrampftheit, Natürlichkeit, Vorleben, Struktur reinbringen, auch merken, wenn was schief geht, was geht schief, ist das ein emotionales Thema, ist das ein Thema, was gerade mit Vorbildern negativ vorgelebt wird, vielleicht eben auch Kontrolle, dass man dort, wir haben jetzt von Übergewicht gesprochen, es geht, kann auch in die andere Richtung gehen,
klar,
dann wirklich auch Fachleute aufsuchen. Und meines Erachtens die große Lösung, die du heute präsentiert hast, und das ist wirklich etwas gezielt, die Kinder in ihrem Bewegungsdrang fördern.
Mhm.
Weil das ist für mich, den Stoffwechsel entwickeln, das Immunsystem entwickeln, habe ich ein besseres Herz-Kreislauf-System, habe ich eine bessere Durchblutung, Hirnleistung ist mittlerweile ganz klar geklärt. Das heißt, wir haben eine bessere Entwicklung, wir haben möglicherweise, das weiß man heute zu wenig noch, weniger Demenz, definitiv weniger Magen-Darm-Erkrankung. Das heißt, es ist alles, ist das eins. Die Ernährung, ja, ist wichtig, aber die Bewegung mit Ernährung zusammen, das ist die Lösung. Und dort möchte ich eigentlich, wir haben begonnen Ernährung und Kinder, aber ich glaube, dass dein Votum hier für die Bewegung ist für mich das Wichtigste, was jetzt in diesem Podcast hier ausgesprochen wurde.
Ja. Ich würde vielleicht noch ergänzen, was für mich jetzt auch nochmal ein guter Hinweis von dir war, wenn ich ein Kind habe, was eben offensichtlich jetzt anfängt zuzunehmen, dass ich auch mal hinschaue, was könnte emotional dahinter stecken. Ne? Also, dass man da auch als Eltern nochmal, wie du sagst, Liebe geben, einfach da sein und vielleicht erstmal selber, vielleicht auch später mit professioneller Hilfe, aber auch einfach diesen Gedanken zuzulassen, es gibt einen Grund, einen emotionalen Grund, warum Richtig. Das Kind gerade viel isst. Ne? Ja. Ob es dann in der Schule Stress ist oder was auch immer. Ich meine auch das, wenn wir da mal hingucken, unser System, unsere Gesellschaft. Ja, du bist im Kindergarten, alles ist gut, du kommst in die erste Klasse, sitz still, nur noch auf deinem Stuhl und beweg dich nicht und so. Ne? Also wir sind als Gesellschaft ja auch völlig behämmert, was das angeht. Ne? Und dadurch natürlich implementierst du in die Kinder natürlich auch alles andere als Bewegung rein. Du bist gut, wenn du stillhältst, du bist gut, wenn du die Klappe hältst, du bist gut, wenn du dich in der Pause nicht daneben benimmst. Das heißt, alles, was eigentlich mit natürlicher Toben und so weiter zu tun hat, wird ja systematisch unterdrückt. Und das trägt natürlich auch dazu bei, dass weniger Aktivität da ist bei den
Absolut.
Kindern.
Absolut.
Ne? Ja. Und bei den Sachen darf man als Eltern, glaube ich, ein bisschen hinschauen, für die Kinder da sein und dann zumindest in der Zeit, wo wir die Verantwortung haben und sie nicht schulpflichtig abgeben müssen, dass wir da den Raum schaffen, dass die wirklich sich da ausleben können, ja. austoben können.
Absolut.
Das war für mich jetzt auch sehr, sehr aufschlussreich, ja. Weil man ist als Elternteil ja immer auch selber in der Situation drin, wie und was. Und das mit dem Essen, dass man wirklich guckt, essen die Kinder über den Tag genug. Mhm. Weil ich glaube, da kommt man als Letztes drauf. Weißt du bist jetzt als Elternteil da, du nimmst das wahr und denkst, verdammt, ich kann es nicht so laufen lassen, ich muss mein Kind da irgendwie rausholen. Dann denkst du ja als Letztes dran, als normaler Laie, ich muss mal gucken, ob es genug ist. Weißt du, wie ich meine?
Ja, und das ist das, was ich in der Praxis bei mir am meisten antreffe.
Mhm.
Bis zu Diäten von medizinischer Seite her unter 1000 Kilokalorien. Und dann machst du eine Messung, dann siehst du, okay, er hat 2500 Kilokalorien Verbrauch. Gibst dann diese mehr als 2500 Kilokalorien, plötzlich geht es nach unten.
Mhm.
Und das ist schon erschreckend. Und wir haben in der Ernährung hier doch einiges noch nicht ganz verstanden. Aber vor allem haben wir in der Kommunikation um Ernährung noch vieles nicht verstanden. Weil wie schwierig das ist, wenn wir im Ernährungsumfeld heute, alle haben ja irgendwie recht und alle haben eine Meinung, aber alle sind zu emotional aufgeladen mit gut und böse, Kohlenhydrate, ja oder nein. Also einfach mal eine neugierige, kreative, vor allem aber neugierige Herangehensweise, bei dem wir uns selbst mal auch erkennen können, was tut mir eigentlich gut. Und die Struktur tut jedem Menschen gut, das kann man wirklich sagen.
Mhm. Super cool, also ging finde ich, in eine sehr, sehr gute Richtung. Und ich konnte jetzt für mich da sehr viel mitnehmen und ich hoffe, viele, die zuhören, auch. Gerne mal die Fragen mit drunter. Wir werden sicher uns öfter mal noch hier treffen und zusammen was aufnehmen. Und ich kann mir vorstellen, dass da jetzt ganz, ganz viele Fragen noch für Eltern, die jetzt vielleicht ich nicht so auf dem Schirm hatte, da jetzt noch aufkommen. Schreibt die gerne mal drunter. Dann werden wir die nächsten Podcasts gerne mal abarbeiten. Weil ich glaube, gerade dieses Thema Kinder und Jugendliche ist omnipräsent überall bei den Eltern. Keiner weiß so recht, was er machen soll. Und da können wir, glaube ich, öfter mal noch drauf aufnehmen. Jörg, vielen Dank.
Danke,
das war wieder sehr, sehr, sehr erhellend, für mich zumindest. Und ich freue mich, wenn wir da bald wieder zusammenkommen. Danke für deine Zeit, danke für dein Fachwissen. Und ja, bis bald, ihr Lieben. Wir sind raus. Tschüss.